Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.
Wir legen ein neues Projekt an und wir geben ihm den Titel «Das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter, Ausgabe vom 2. April 2013».
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Und das ist die Version 1.0 von dem neuen Projekt. Und Projektleiter hier im Studio ist der Maggie.
Hallo miteinander.
Und mein Name ist Matthias Schüssler. Heute geht es um eine spezielle Gattung Software, nämlich die Versionskontrolle heisst. Das ist, behaupte ich jetzt mal, dein ultimative Lieblingsthema, wo du ja jetzt 202 Sendungen hast
drauf gewartet. Wie sich endlich durfte, dass ich die Sendung drüber machen. Ja, genau.
203. Mal hat es jetzt geklappt.
Jede Sitzung bin ich wieder gekommen und hast immer abgeschmettert.
Genau, ich habe immer gesagt, das ist
Technisch langweilig,
das interessiert nur dich und sonst niemand. Und dann hast du behauptet, du könntest mich überzeugen, dass ich nach dieser Sendung Versionskontrolle super cool finde.
Ja, also ich muss mal die Jacke abziehen. Aber und wir sind jetzt ja neuerdings ein Koch-Podcast auch. Oder
mit Schwerpunkt
Sendung.
Soufflé,
genau. Und darum habe ich gedacht, ich fange auch an mit einem Rezept. Also ich erkläre Versionskontrolle anhand von einem Rezept. Und zwar kann man sich ja vorstellen, man fängt irgendwann an mit einer Version von einem Rezept. Und dann kocht man auf verschiedenen Pfannen, in verschiedenen Küchen, für verschiedene Leute. Und kommt dann Feedback zum Rezept. Und anhand von dem Feedback fängt man dann an, das Rezept zu verbessern. Und macht es immer ein bisschen besser. Bis dann irgendwann merkst, ja, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Dann gehst du wieder ein bisschen zurück und fängst wieder am anderen Ort an zu trüllen. Und das ist eigentlich das, wo dir die Versionskontrolle hilft. Es gibt dann nämlich so Snapshots, also so Ausschnitt oder so Momentaufnahme von dem Rezept und du gibst einen Kommentar zu dieser Momentaufnahme, sagst, ja, da sind jetzt die Leute zufrieden gewesen oder das ist jetzt ein bisschen scharf gewesen oder das ist ein bisschen zu schwach gewesen. Und dann tust du dir ablegen, die Rezept mit diesen Kommentaren und am Schluss kannst du wieder schauen, wo habe ich was gemacht, um was zu erreichen.
Genau.
Und du hast am Schluss ein gut funktionierendes Rezept, das für alle auf allen Pfannen, in allen Küchen und überall funktioniert.
Das ist ein wunderbares Beispiel.
Hä?
Das, muss ich lobend erwähnen. Also, da gibt es 25 Gomio-Punkte dafür. Also, das heisst, und das kann man einfach so eins zu eins auf Programmierung übertragen, dort wo man es braucht, unter anderem.
Das ist genau mein Problem. Oder du fängst eigentlich meistens an mit einer Version von der Software und dann fängst du sie an zu verteilen und dann kommen die sogenannten Bugs oder die Fehler in der Software, die werden dann von Leuten gemeldet, die probieren die Software an Ort aus und mit Klicks, die du dir nicht kannst vorstellen als Programmierer.
Von den unangenehmen Zeitgenossen namens Benutzer.
Ja, genau. Die machen einfach Sachen mit der Software, die du vielleicht nicht gerade gedacht hast, sie machen. Und dann kommt die eben genau, dann kommt das Feedback zurück und du fängst deine Software an verbessern und Fehler flicken. Und wenn du sauber schaffst, dann hast du eigentlich immer Versionskontrolle im Hintergrund, wo du eben genau kannst sagen, wo du was gefixt hast oder verbessert hast.
Also ich habe verschiedene Zustände, verschiedene so eine History quasi auch und ich kann, nehme ich an, auch einfach vergleichen.
Ja, genau, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Also jetzt sind wir so sehr im Detail. Aber wenn jetzt du würdest sagen, du hättest ein Gourmieux, wie sagst du denn? Fachmann?
Ja, einfach, ja, genau.
Zum Beispiel, oder? Und du verbesserst dieses Rezept und du gibst ihm die beiden Versionen vom Rezept. Und er muss jetzt aber das ganze Rezept durchlesen und dann das nächste Rezept durchlesen und dann vergleichen, ist ein bisschen mühsam. Aber du kannst ihm auch einfach direkt nur den Unterschied geben. Und er beurteilt anhand von dem Unterschied, ob jetzt das eine sinnvolle Verbesserung ist oder nicht. Und ähnlich läuft es auch beim Programmieren, das sind sogenannte Reviews. Also du gibst dann eigentlich den Code, respektive den Unterschied vom Code, jemandem zum Anschauen. Und der kann dann auch mitentscheiden, ob das jetzt eine sinnvolle Verbesserung ist oder nicht.
Ein wunderbares Beispiel für das findet man, glaube ich, bei Wikipedia. Also dort habt ihr vielleicht unabsichtlich oder absichtlich schon mit dieser Versionierung und Versionskontrolle zu tun bekommen, weil das ist ja bei Wikipedia direkt eingebaut. Das heisst, man kann dann immer auch frühere Versionen von einem Dokument anschauen und schauen, was da rausgestrichen, eingefügt, verändert worden ist. Und man kann auch sagen, jetzt möchte ich die Version von 2 Jahren mit der heutigen vergleichen. Und dann sieht man, gibt es natürlich Artikel, wo relativ wenig passiert, und dann gibt es solche, die ständig das Gleiche eingeschrieben und wieder rausgestrichen wird, weil sie sich nämlich uneins sind, wie es jetzt richtig müsste sein. Und dort ist es ja eigentlich, also ich würde sagen, das ist extrem wichtig. Wikipedia wäre nicht denkbar ohne Versionskontrolle, weil dann könnte man gar nicht eben nachvollziehen, wie sich etwas verändert. Man könnte so Manipulationsversuche oder Troll oder, gut, Troll sind offensichtlich, aber eben wenn ein Troll das verwüstet hat und man kann nicht zurück auf die alte gute Version, dann ist man aufgeschmissen.
Ja, und es ist ganz ein wichtiger Punkt dort, wo man vorhin noch nicht erwähnt hat, man kann auch immer zurückschliessen, wer das genau gemacht hat, was auch noch sehr wichtig ist. Also du siehst eigentlich, wer welche Änderung wo gemacht hat. So kannst du genau auch herausfinden, wer zum Beispiel jetzt bei Wikipedia immer in die eine Richtung zieht, wer immer in die andere Richtung zieht. Oder es gibt dann auch die einzelnen Schreiberlinge, die haben dann einen gewissen Ruf, der sich aufbaut und wo dann vielleicht Änderungen von gewissen Leuten einfacher durchgewunken werden oder weniger stark angeschaut werden als bei neuen oder bei anderen Leuten.
Ja, im Redaktionsumfeld ist das auch schön. Also beim Dagi haben wir unser Redaktionssystem Woodwing, heisst das. Das hat auch so eine Versionskontrolle eingebaut. Und dann gibt es das ab und zu, dass du die Zeitung aufschlägst und deinen eigenen Artikel liest und dann steht dort nicht mehr das drin, was ich jetzt genau geschrieben habe, sondern irgendetwas anderes kommt ab und zu vor natürlich. Und dann kannst du eben nachvollziehen, wer das gemacht hat. Also so die Verantwortung kann man dort wirklich genau festmachen. Und das ist je nachdem natürlich noch schön, wenn du kannst sagen als Schreiberling, ja, ich bin jetzt nicht gewesen, es ist irgendeine in der Produktion.
Ja, lustigerweise oder? Heisst das jetzt Git, was eine Variante ist von Versionskontrolle, heisst das auch Blame, also irgendjemand verantwortlich genau machen für etwas.
Zum Beispiel letztes Jahr habe ich einen Artikel geschrieben über das Gamification und dann habe ich dort das Wort Cheating gebraucht, was natürlich eben, man kann auch bescheissen. Das ist natürlich ein Fachbegriff, Cheating. Und dann wird das übersetzt nachher in Betrügen, wo du findest, ja, es ist hart, es tönt auf Deutsch viel zu hart, weil Cheating ist eigentlich ein Sport, sportliche Disziplin bei Gamification. Und darum will man natürlich, dass das drin bleibt und kannst du nachlesen, wer das verändert hat. Und dann kannst du ihm sagen, du, bitte.
Aufpassen. Genau. Mit deinen Änderungen. Gerade wieder ein bisschen technischer zu werden. Es gibt bei der Versionskontrolle unterscheidet man auch so ein bisschen zwischen zentralen Varianten und dezentralen Varianten. Also die alten, herkömmlichen Versionskontrollen, die haben wirklich so das Server-Client-System. Also du hast irgendwie einen Server neu mit, der organisiert die ganze Versionskontrolle und ganz viele Clients holen von dort den Code holen und checken es dann wieder ein. Und heutzutage kommen eigentlich immer mehr zu dieser Distribute, also zum verteilten Versionieren, jetzt genau wie Git, oder das, wo das so macht, dass eigentlich jeder Client oder jeder Programmierer hat die ganze Versionshistory, also die ganze Geschichte vom ganzen Code immer auf jedem Kompi. Und das ist immer ein Backup von dieser ganzen Geschichte. Das ist dann auch sehr wichtig für die anderen Einsatzbereiche, wo man nachher noch schnell darauf kommen werden, dass man ein bisschen den Unterschied versteht.
Ja, vielleicht müssen wir mal abgrenzen, wie eigentlich das ist. Also da gibt es ja, man kann so eine Versionskontrolle einfach für sich selber brauchen, als,
ja, genau,
als Einzelperson, wenn man zum Beispiel an einem Text schafft und da eben wieder die Möglichkeit hat, zurückzugehen. Aber man kann dann das auch im Team brauchen. Und wie ist dann das Verhältnis von Versionskontrolle zu kollaborativer Software, also Software, die man für das Zusammenarbeiten braucht? Ist
ja,
das eine Untermenge oder ist das,
Es ist sicher eine Untermenge. Also dort geht es dann ins Projektmanagement ein, oder? Und dort spielen dann andere Rollen wie Scrum. Also, der Entwicklungsprozess, den du eigentlich wählst für die Entwicklung, ist dann dort wichtig. Und die Versionskontrolle ist dann eigentlich im ganzen Projektmanagement wirklich ein kleiner Teil davon, der aber wichtig ist und dann auch wieder zurückspielt ins Projektmanagement, aber wo sicher eine Teilmenge ist von dem ganzen Entwicklungsprozess.
Genau, also das ist wichtig, weil viele Leute kennen wahrscheinlich die unabsichtliche Versionierung. Sie heisst, man schickt das Dokument jemandem und der macht eine Änderung und man macht selber eine andere Änderung und er kommt dann zwei Dokumente über, die nicht mehr
kompatibel sind. Genau, und dort ist halt das Schöne daran, dass jetzt Code eigentlich immer Textdokumente sind. Das heisst, es sind sehr simple und einfache Dokumente und die Versionierungssysteme heutzutage, die helfen dir und machen das enorm einfach, dass genauso Änderungen eben am gleichen File, wo vielleicht an verschiedenen Orten sind, einfach zusammen sogenannt gemerged werden, also wie zusammengesetzt werden, wieder automatisch und du musst dich um nichts kümmern. Und solange du nicht in einem File genau die gleiche Linie editierst oder das gleiche Wort editierst, gibt es auch keinen Konflikt, sondern dann kannst du wirklich das auf automatischer Basis die wieder zusammenführen.
Wenn man Dokument umschickt, dann hat man immer quasi das ganze Dokument, wo verändert wird und das kann man dann, klar, also es gibt im Word auch schon die Vergleichsmechanismen, wo man dann wieder kann schauen kann, wer was gemacht hat, genau. Oder die Änderungen nachverfolgen, wenn man das eingeschaltet hat, dann fällt es einem noch ein bisschen einfacher, aber bei so einem System kann man das natürlich pro Ziele oder pro Einheit.
Ja, du kannst eigentlich eben dann nicht gleichzeitig arbeiten in einem Word-Dokument, oder? Das funktioniert ja dann nur, wenn du wirklich hintereinander die Änderungen machst, am gleichen Dokument. Und dann erst wieder am gleichen Dokument weiterschafft. Und das ist halt das, was die Versionskontrolle dir erleichtert, dass du eigentlich kannst am gleichen File gleichzeitig arbeiten.
Aber du hast es gesagt, also normalerweise arbeiten Programmierer einfach nur in Text. Dateien rein, die werden zwar von ihrem Editor vielleicht noch schön formatiert, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Da werden einzelne Wörter rot oder grün und blau angemalt, dass man sofort weiss, was was ist. Mhm. Aber es sind eigentlich nur Textdateien. Aber wenn ich ja ein Textdokument, also wenn ich einen Brief schreibe oder einen Roman oder so, dann habe ich ja nicht nur Text, habe ich auch noch Formatierungen drin. Kann ich dann auch damit arbeiten?
Ja, eben, bei Word oder so wird es eben schwierig. Oder? Dort hast du dann schlussendlich ist das ein binäres Format. Also das ist nicht einfach für so ein Tool zum Handeln. Was man dann könnte benutzen in so Fall ist zum Beispiel LaTeX.
Also einfach...
Wo dann die ganze Formatierung eigentlich eben genau auch als Textanweisungen drin hast. Oder HTML-Files, wo du könntest zum Beispiel mit Webseiten arbeiten, anstatt dass du an einem Dokument im Word schaffst.
Ja, oder sonst irgendeine Auszeichnungssprache. Ich habe letztes Mal eine vorgestellt, wo mir jetzt wirklich den Namen nicht mehr einfällt.
Markdown,
genau, die ist es. Das wäre so ein Fall, oder, genau. Wo das sinnvoll wäre, Markdown. Dort schreibt man nur im Text, also man kann einen Texteditor nehmen, aber man tut seine Sachen, also Titel auszeichnen, auf Sternchen voran oder Ausrufezeichen am Anfang und dann ist das schon irgendein Format und kann dann das auch sehr gut in andere Formate konvertieren und dort könnte man mit so einem System arbeiten.
Genau, ja, das bietet sich sehr gut an.
Also das ist ein gutes Argument, wenn ich mich wieder den Leuten versuche zu erklären, warum es sinnvoll ist, mit so etwas zu arbeiten und nicht eben einem riesigen Editor wie Word oder so.
Also eben vor allem, eben, wenn du genau den Collaboration-Ansatz hast. Was ich meine, es gibt jetzt heutzutage recht viele Dienste, wo das Ganze ein bisschen vereinfachen. Also speziell im Moment in ist eigentlich GitHub. Von dem hört man recht viel. Das ist eben genau so eine Server-Variante, wo Git Repositories hostet. Und dort kannst du eigentlich gratis öffentliche Verzeichnisse machen und kannst deinen Code oder deinen Text oder was auch immer du hast, dort hochladen und dort pushen, sagt man. Also hochschieben eigentlich die Änderungen und von dort wiederholen. Und das gibt dir dann halt gerade eine grafische Ansicht von den Änderungen, die gemacht sind. Du siehst gerade, was für eben die Commits, die man vorher davon geredet hat, von diesen Versionspunkten. Du siehst gerade, was wann gemacht wurde, von wem, mit welcher Begründung. Das gibt eigentlich sehr einen schönen Anfangspunkt, um mal mit so einem Tool zu arbeiten.
Aber ich muss dann das jedes Mal hochladen, wenn ich eine neue Version habe? Oder da gibt es nicht etwas, wo das kontinuierlich
protokolliert? Nein, das ist nicht. Das ist, eben, das ist halt sehr. Das ist die Idee von Versionierung, dass du eigentlich nicht. Es ist nicht eine dauernde Versionierung, also es passiert nicht immer, sondern du sagst explizit, jetzt ist so ein Punkt, wo ich wieder sagen würde, das ist jetzt ein Snapshot. Also das ist jetzt genau der, den ich committen will. Und es wird nicht irgendwie, weil das ist das Problem bei der Software, oder? Sonst hast du Unter Umständen, wenn du an einem File etwas änderst, machst du etwas an einem anderen File kaputt und du willst eigentlich nicht, dass so eine Version in einem Endstadium von der Software landet. Mhm. Und darum tust du sagen, erst wenn du an beiden Orten das wirklich geändert hast, damit es wieder funktioniert, dann tust du es pushen. Und darum passiert das nicht automatisch im Hintergrund, sondern es ist eine explizite Aktion, die du machst als Programmierer.
Das wäre wieder eine kleine Unterscheidung zur Dropbox. Dort hat sie ja auch so eine Versionierung drin. Mhm. Aber die macht das einfach nach Gutdünken, also wenn du speicherst.
Genau. Und was du dort auch nicht hast, und bei vielen Orten, wo jetzt auch so, wie sagst du das, auf dem Mac hast du das Back, wie heisst das?
Time Machine
und so, oder? Da siehst du ja auch so, von den Dokumenten siehst du so ein bisschen Snapshots und kannst wieder zurück und was auch immer. Aber du weißt eigentlich wie der Dropbox auch nicht, du weißt nur, zu welchem Zeitpunkt dass das gespeichert worden ist. Du weißt aber nicht genau, warum das jetzt gespeichert worden ist oder was du geändert hast zu dem Zeitpunkt, sondern du musst dann so ein bisschen probieren, anhand von dem Timestamp, also dem Zeitpunkt, wieder herauszufinden, wo du eigentlich hin willst. Und das ist halt ein bisschen Problem. Oder du kannst dort nicht genau sagen, jetzt will ich eben genau etwas machen. Es ist eigentlich ähnlich wie beim Windows, wo die Systemwiederherstellung, oder? Das ist ein bisschen ähnlicher. Jetzt sagst du manchmal auch absolut, jetzt wird etwas Neues installiert, jetzt tut er einen Systemwiederherstellungspunkt machen. Und du weißt genau, der ist gemacht worden, bevor ich das installiert habe. Und dann kannst du wieder zurück und sagen, ich will nur das wieder ändern, was ich jetzt genau gemacht habe. Das führt dann ähnlicher dazu.
Du musst dich daran erinnern, wenn du die Software installiert hast, dass du weißt, zu welchem Punkt du willst zurückgehen.
Genau.
Und bei Windows vielleicht kann man auch sagen, also die Systemwiederherstellung, das ist das eine. Das ist quasi, die kannst technisch wieder zu einem früheren Zeitpunkt zurückgehen. Aber es gibt ja seit Windows Vista auch eine Möglichkeit, das bei Dokumenten auch zu machen, im Betriebssystem eingebaut. Glaube ich, ist sehr nützlich. Es kennt es fast niemand. Aber das heisst, Vorgängerversionen kann man einfach so eine Datei anklicken mit den rechten Maustasteneigenschaften. Dann hat es dort einen Reiter Vorgängerversionen drin. Dort sieht man, man weiss auch nicht so genau, wenn das Windows so eine Version erstellt. Aber es ist besser als nichts. Und bei Windows 8 heisst das wieder jetzt nochmal ein bisschen anders. Dort heisst File History oder auf Deutsch irgendwie nochmal ganz anders. Aber ihr findet es also, wenn ihr danach sucht. Und es lohnt sich wirklich, das einzuschalten, weil wenn man eben mal unabsichtlich etwas verküchelt an einem Dokument, dann kann man es im Idealfall wieder retten einmal. Und das ist doch schön.
Und was ich noch speziell erwähnen möchte, zum Beispiel gerade bei Git, gibt es sogenannte Branches. Das sind wie so Abzweigungen vom, wenn man sich das ganze Dokument oder das ganze Rezept, um wieder zurückzukommen, so als einen langen Versionswurm vorstellt, wo so fließt, dann kann man dort zwischendrin wie so Abzweigungen machen und weggehen. Man kann dort probieren, das Rezept zu verbessern. Und dann kann man aber gleichzeitig sagen, ich probiere aber zwei verschiedene Varianten aus. Ich gehe auf der einen Seite mache ich es schärfer und in die anderen Varianten mache ich es süßer. Und ich schaue mal am Schluss, welches das besser wird.
Und dann, man muss nicht einmal entscheiden, welches, dass man, also man muss nicht eins bevorzugen, sondern man kann beide quasi gleichberechtigt nebeneinander ausstellen.
Genau, das ist eben der grosse Vorteil im Vergleich zu jetzt, sagen wir, Dropbox oder was auch immer. Dort hast du wirklich nur das Lineare drin. Und jetzt bei Git oder bei anderen Versionskontrolltools natürlich auch, hast du die Variante, dass du eben genau verschiedene Abzweige kannst machen. Das heisst, du kannst dann weiterarbeiten und dann kannst du aber wieder zurückgehen zum Ausgangspunkt oder du kannst dann einen Abzweig ganz verwerfen und dann bist du wieder vom Ausgangspunkt und nur die Änderungen, die du in dieser Abzweigung gemacht hast, klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, gell?
Nein,
aber wenn man sich so ein bisschen als Baum vorstellt oder so, mit den Ästen, die dann irgendwann vielleicht wieder zusammenkommen,
also mein kann man so... Glaube ich, wäre da, wenn du sagst, du hast jetzt ein Rezept, das du einmal für zwei Leute machen willst und dann willst du es für 20 Leute machen. Und dann tust du ja vielleicht gewisse Sachen sind einfach ein bisschen anders, wenn du viel machst versus wenn du wenig machst. Also hat es nicht damit zu tun, dass die eine besser wäre oder weniger schlecht, sondern du passest es einfach auf die Situation an. Und dann, wenn du aber am Grundrezept etwas ändern willst, wo du sagst, das müsste sich jetzt in beiden Varianten niederschlagen. Das kannst du dann immer noch.
Dann gehst du wieder zurück auf den Stamm und änderst es dort. Branches werden halt auch viel beim Programmieren benutzt, um genau einfach mal etwas auszuprobieren und mal schauen, ob es funktioniert. Und wenn es dann eben nicht funktioniert, dann gehst du wieder zurück. Und das Schöne daran ist eigentlich, du kannst pröbeln und wenn dann eine Fehlermeldung kommt, eben zum Hauptstamm, also zu dem, wo du eigentlich dran bist, kannst du einfach schnell zurückgehen, dort die Fehlermeldung bearbeiten, das wieder committen und sagen, ist jetzt wieder gut, ist jetzt, gilt jetzt auch für meinen Nebenstrang, die Meldung. Also das ist sehr ein wichtiges Konzept, das eigentlich sonst eben außerhalb von diesen Versionierungstools in diesen Backup-Varianten dann eigentlich eben nicht gibt.
Und sonst, wenn du das nicht hast, dann bist du wirklich aufgeschmissen und dann musst du überlegen und hoffen, dass der Navi einfällt, wie es war, bevor es verschlimmbessert
hast. Und was eben auch schön ist, man kann jetzt die Tools eben auch benutzen, zum, wie du vorhin gesagt hast, zum lokal Dokument versionieren, aber du kannst eine ganze Directory, also ein ganzes Verzeichnis kannst du eigentlich versionieren. Das ist vielfach zum Beispiel sinnvoll, wenn jetzt in die Linux-Welt hast du, gibt es etc. Directory und dort sind alle Konfigurationsdateien von ganz vielen Programmen drin. Und du kannst das versionieren und dann kannst du eben auch mal sagen, wenn irgendein Programm irgendetwas dort ändert, dann siehst du das und du kannst wieder zurück auf eine alte Version. Und das sind auch Anwendungsbereiche, wo das gut kannst brauchen.
Also das ist auch für Leute, die gerne wissen, was passiert so auf ihren Verzeichnissen oder für einen Admin, der schauen will.
Es ist nicht für das gedacht, aber das könntest du natürlich auch brauchen. Es ist wirklich gedacht, dass du eigentlich Änderungen kannst nachvollziehen und merkst, wo wird ein Fehler eingeführt. Aber das kannst du auch brauchen zum Lokal, einfach zum Beispiel deine Fotos versionieren. Oder? Du könntest ja sagen, du tust dein Fotoverzeichnis mit dem Versionierungstool indexieren. Und dann, wenn du an denen schaffst und drüllst und was auch immer, und irgendwann tust du vielleicht, oder machst du es vielleicht kaputt, dann kannst du auch wieder zurück zum Stand, wo es noch gut ist.
Ja, also im kreativen Bereich wäre das sicher, könnte man sich das vorstellen, weil ich glaube, also der klassische Ansatz ist dort einfach, du speicherst halt nochmal eine Variante im Photoshop oder so. Und du nennst es.
Dann hast du einfach doppelt.
Genau, und sagst Variante 2 und weisst dann am Schluss nicht mehr, welches das wählig war.
Eben, schöner wäre halt dort, dass wenn du jetzt ein Versionierungstool benutzen würdest, dass du dann eben nicht mehrere Dateien hast, sondern das speichert dann wirklich nur den Unterschied zwischen diesen Dateien ab und sparst dann ein bisschen Speicherplatz und hast mehr Infos.
Genau, ob das jetzt bei binären Dateien funktioniert, ist dann ein bisschen die andere Frage.
Es funktioniert zu einem gewissen Grad, ja. Das stimmt, das ist ein bisschen das Problem, dass eben genau mit Textdateien sehr einfach geht, binär ein bisschen schwieriger ist. Aber es funktioniert auch zu einem gewissen Grad dort. Es gibt spezielle Versionierungstools, die genau mit so binären grossen Dateien können umgehen können.
Dann muss man wahrscheinlich seine Dateien nicht als komprimiertes Bildformat, sondern einfach als Bitmap also, speichern und dann...
Dort geht es natürlich sowieso, ja. Das stimmt.
Aber das ist ja nur so ein Nebenaspekt. Gibt es denn sonst noch neben GitHub ein Produkt, das du auch noch würdest gut finden würdest?
Ich finde es spannend, eben so Bitbucket. Bitbucket ermöglicht auch private, also sogenannte Repositories heissen die. Das sind so, wie sagst du dem? Das ist der Ort, wo du deine Versionskontroll-History-Geschichte anspeicherst. Und bei Bitbucket kannst du auch gratis private machen, also solche, die nicht öffentlich sind. Und bei GitHub zahlst du dann dafür.
Es klingt wie Bitbucket, das ist glaube ich dort, wo du früher in den Bars im Saloon reingespeuzt hast.
Ja, aber
es ist jetzt wahrscheinlich die Fall. Oder vielleicht auch die richtige Assoziation, ich weiß es auch nicht. Ja, also im Profibereich gibt es da wirklich viele Einsatzmöglichkeiten und so als Halbprofessionelle fällt dir da gerade noch etwas ein, wo du eigentlich würdest sagen, dort muss man es brauchen, oder?
Ja, ich finde, bei Backups ist es sehr wichtig, oder? Allgemein. Eben, dort wirst du halt meistens Versionskontrolltools haben, aber dort hast du auch eine Versionierung drin. Weil ich glaube, dort ist es zentral, dass du nicht nur die letzte beste Variante hast, sondern dass du mehrere Versionen hast.
Dort gibt es zwei verschiedene Ansätze. Also entweder spiegelst du das einfach und dann hast du den neuesten Stand, oder dann hast du so die klassischen Backup-Tools mit dieser inkrementelle und eine differenzielle Sicherung, die dann aber auch so eine Wissenschaft für sich ist, wenn du dann wieder herausfinden musst, welche
Version das ist. Aber Hauptsache, du hast dann eben noch alte Versionen. Du musst dann halt von Hand mehrere Versionen anschauen und um herausfinden, welche du eigentlich willst. Aber
ja, und
du
je
hast
dann noch Bändchen führen, grübeln und so.
Ja, vielleicht heutzutage weniger, aber. Musst du ja online irgendwie schauen. Also ich denke, das ist sehr wichtig. Und das ist halt schön jetzt auch an der Dropbox, oder, dass du eigentlich das gratis auch mitbekommst, dass du deine auch schon Versionierung hast. Was in Deutschland lustigerweise machen mit GitHub, ist, sie haben mal alle Bundesgesetze auf GitHub gestellt. Und das finde ich eigentlich auch einen sehr spannenden Ansatz. Also ich habe nur mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass extrem viele Leute damit beschäftigt sind, bei Gesetzestexten herauszufinden, was sich geändert hat vom einen zum anderen Text und die Änderungen herausschreiben. Und das ist halt etwas, was genau so ein Versionskontroll-Ding sehr einfach machen kann.
Und dann kannst du dann auch nachschauen und siehst, da hat jetzt der Lobbyist oder der
das
vom...
Das ist ein Lobbyblock, ja.
Genau. Der vom Lobbyist sowieso ferngesteuerte Parlamentarier hat die Änderung eingebracht und dann kannst du die alle auf einen Klapp wieder rückgängig.
Ja, und du kannst halt auch sagen, du kannst von den Leuten sogenannte Pull-Requests entgegennehmen. Also irgendjemand hat vielleicht einen Vorschlag, wie ein Teil von einem Gesetz kann verbessert werden. Und dann kann er die Änderung vorschlagen und du kannst dann als Komitee kannst du entscheiden, ob das eine sinnvolle Änderung ist. Jetzt beim Gesetz macht es nicht das Komitee, aber es geht in die Richtung. Und dann kannst du sagen, ob die Änderung soll aufgenommen werden in den ursprünglichen Pfad oder nicht. Also das ist sicher auch sehr spannend. Was einer gemacht hat, das ist auch noch lustig, bei GitHub gibt es auch so ein Issue-Tracking, so genannt. Das ist so, da kann man Fehler und mögliche Features und so erfassen. Und die werden dann kommentiert und man kann sagen, man bearbeitet die oder man bearbeitet die nicht. Und der hat eigentlich seine Hausrenovation in dem Issue-Tracking abgebildet.
Ja.
Also so gesagt, die Türen muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden. Genau. Und dann so ein Kommentar
das hat er angerührt. Das ist natürlich ein klassisches Issue, ja.
Genau. Und dann hat er kommentiert, ob er ihm schon angerufen hat, ob es jetzt da schon du kannst dann so sagen, das ist jetzt, wird jetzt bearbeitet, das ist abgeschlossen, das ist sehr wichtig, kannst du ein bisschen Priorisierung machen. Und der hat eigentlich dann sein Haus mit GitHub renoviert, was auch noch sehr kreative, lustige Anwendung ist.
Sehr schön. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch wissen, welches dein Lieblingsrezept ist, das du in der Versionskontrolle immer wieder modifizierst.
Ich nehme immer einfach eins und es ist das. Und meistens verhebt.
Kurz vor der 8. Wir sind durch mit der ersten Version von dieser Sendung. Die zweite Version wird dann morgen in Podcast-Form veröffentlicht. Aber sonst gibt es eigentlich, glaube ich, keinen grossen Unterschied zu dieser Sendung von heute Abend. Heute in einer Woche geht dann ein neues Objekt aus dem Repository raus. Dann sind wir mit einer neuen Ausgabe für euch da. Dann geht es um mobile Apps und das mal beleuchtet mir den Aspekt von der Softwareentwicklung. Wie entwickelt man eigentlich so Apps? Wir bleiben ein bisschen auf dieser Developer-Schiene. Fragen, Lob, Tadel, Themenwünsche und was euch sonst noch unter den Nägeln brennt, schickt ihr bitte auf digital@stadtfilter.ch. Jetzt loggt mir euch aus. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Ich bin der BG. Schönen Abend.
Tschüss miteinander.
Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.